What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade! Mit Frank Buschmann, Wolfuß und Thomas Wagner.
Und jetzt sag mal bitte selbst.
Müssen wir nochmal ran.
Da müssen wir nochmal ran.
Ja, klar.
Thomas Wagner ist da. guten Abend zur Glanzparade.
Guten Abend.
Da müssen wir nochmal ran.
Müssen wir nochmal ran, an die Datei.
Die Datei ist unter Verschluss. Ja, aber klar. Könntest du dir vorstellen, diesen letzten Part?
Also ich habe es, als es abgenommen wurde von meinem Chef Timo Schmidtchen.
Aber fällt dir das auf, dass so ein bisschen, das ist Buschi und Mia aufgefallen in der letzten Sendung. Dass es fehlt so ein bisschen Enthusiasmus. Gefällt es mir nicht heute.
Echt?
Also heute auch nicht, aber jetzt, das ist untypisch
für dich. Was ist das denn für eine Begrüßung hier?
Ist untypisch für dich.
Okay, also vielleicht war es damals noch gehemmt oder so, aber jetzt als
du bist ein bisschen gehemmt
festes Ensemble-Mitglied, können die mir die Datei nochmal vorknöpfen einfach.
Ein ganz festes Ensemble-Mitglied, ein All-Time-Favorite, ist der Publikumsliebling dieser Sendung, Timo Schmidtchen. Zurück, hat das Bett gehütet für ein paar Tage. Timo, bist du wieder fit?
Ja, extra fit geworden für
Im
euch.
Im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten ist er wieder.
Ja, aber er glaubt, man sieht es ihm noch an. Ich finde, er sieht richtig gut aus.
Sieht gut aus.
Ja.
Glasige Augen. Noch ein bisschen.
Das kennt ihr doch von mir.
So ein bisschen Schweiß, wenn man
so.
So ein bisschen schwitzig ist noch der
Krankheit. Komm, wir gehen mal ins Thema langsam.
Ja.
Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Elfmeter-Killer Manuel Riemann. Zwei gehalten in Leipzig. Zwei. Den Punkt gehalten in Leipzig. Und jetzt ist die große Frage, und ich fand das eigentlich ganz interessant, was Didi Hamann vorgeschlagen hat am Samstag. Warum soll man ihn nicht als dritten Torhüter mitnehmen für ein Elfmeterschießen? Das Beispiele, wo man Elfmeterkiller mitgenommen hat zu großen Turnieren.
Team Krul, 2014.
Gibt's genug. Wenn man drüber nachdenkt, also so aufs erste Ohr sagst du, Schnapsidee. Aber wenn man drüber nachdenkt, könnte man auf den Gedanken kommen, warum eigentlich nicht?
Also ich finde die Idee echt gar nicht so weit weggeholt. Also der dritte Torhüter spielt ja normalerweise nie.
Ja.
Und selbst wenn er spielen würde, also Manuel Riemann ist ja kein schlechter Torwart, sonst wird er nicht Bundesliga spielen.
Ja.
Es gibt sicherlich bessere Torhüter. Und dann ist auch die Frage, wie machst du das mit dem Leistungsprinzip? Einem Trapp jetzt sagen oder sowas, ich hole dich übrigens nicht mit, weil ich habe einen Elfmeterkiller da.
Das ist glaube ich, das Problem.
Genau.
Also so die interne Verkauf ist das Problem. Und Trapp sagt, na, jetzt hör mal zu, also hat mal jemand das Europa-League-Finale gesehen?
Genau.
Also wenn es um Elfmeter geht, das kann ich schon auch.
Und aber dann, die Bilanz ist Wahnsinn. Er hat in der Bundesliga von 23 Dingern sind nur 11 reingegangen, also weniger als die Hälfte.
Ja.
Also zumindest in Gedanken fände ich das wirklich wert, zumal der ja auch so geil wahnsinnig ist insgesamt.
Ja, ja.
Das kann vielleicht
noch ist auf eine besondere Art und Weise ist er wahnsinnig.
Ja.
Ne? Ab und zu haut er mal einem auf die Mappe, ne? Aus dem Publikum, wenn ihm mal nicht
was.
Also meinungsstark, auch meinungsfest.
Ja.
Aber das ist natürlich sein Punkt in Leipzig.
Nur sein Punkt, ne, am Ende.
Das ist, ich mag ihn. Ich mag ihn als Typ, mag ich ihn total. Und ich mag auch den Gedanken, glaube allerdings, dass er nicht umsetzbar und damit nicht realistisch ist.
Ich glaube es auch nicht, weil, wie gesagt, wie willst du das dann in Zukunft verkaufen, den Torhütern? Du bist im Dunstkreis der Nationalmannschaft, da haben wir auch Oliver Baumann noch und sowas.
Ja.
Ne? Und Schwäbe wurde mal angerufen. Aber ich finde, die Idee hat Charme.
Ja, ne?
Am besten nimmst du den vierten Torwart mit.
Ihn als kannst Elfer-Torwart. Du kannst ja sowieso.
Kannst also du ja machen.
Kannst ja Torhüter mitnehmen.
Guten Freistoßschützen
noch. Oder? Du bist ja nicht auf drei beschränkt.
Nein, du kannst auch nur zwei mitnehmen.
Kannst auf 23, 24 Torhüter mitnehmen. Theoretisch.
Ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht, bei der WM waren es ja 26 wegen Corona. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei der EM ist. Ob das jetzt wieder zurückgeschränkt wird.
Weiß ich auch nicht.
Aber tatsächlich haben die auch alle Niveau mittlerweile, die Keeper. Die können ja im Trainingsspiel auch mitspielen. Also du vergibst damit keinen Platz oder sowas zum Beispiel.
Ja.
Vierter Tormann Manuel Riemann. Das haben wir jetzt.
Und dafür verzichtest du auf
einen derer.
Es gibt Ärger. Es wird viel zu viel Ärger geben. Viel zu viel Unruhe schaffen. Und die anderen können auch Elfmeter halten. Manuel Neuers Comeback steht in Aussicht. Ja. Nach der Länderspielpause in Mainz. Das wird sogar das Topspiel sein hier bei Sky. Also möglicherweise liegt er direkt, wird sein erster Auftritt direkt mikroskopisch untersucht.
Findest du eigentlich, dass das, nur kurzer Exkurs, ich sage ja, wenn du Neuer zurückholst, dann spielt der eigentlich auch. Und ich finde, Ter Stegen hat es gut gemacht.
Ja.
Neuer war 2014 der beste Torwart der Welt,
ja.
Hat bei den letzten drei Turnieren aber jetzt auch keine besonders herausragende Rolle gespielt. Ich finde, wenn du Thomas Müller und Hummels mitnimmst, Da wissen die können auch mal auf der Bank sitzen. Trotzdem sind das Führungsfiguren.
Ja.
Du kannst Neuer meiner Meinung nach nicht als Ersatzkeeper mitnehmen. Das hat Kahn 2-6 geschafft. Deshalb würde ich nach einem Jahr Verletzungspause sagen, das Thema kannst du eigentlich nicht mehr neu aufmachen.
Ich glaube, dass das Leistungsprinzip gilt. Und wenn der jetzt tatsächlich zurückkommt und den Bayern die ersten Spiele gewinnt und den Bayern dann vielleicht im März, April auch Preise gewinnt, dann wird Nagelsmann nicht umhinkommen, ihn zu nominieren. Und dann ist einfach die Frage, steuern wir auf sowas wie 2006 hin, dass du wirklich sagst, Kahn oder Lehmann und in dem Fall dann Ter Stegen oder Neuer. Letztlich muss er eine Entscheidung treffen. Aber Neuer nur deshalb nicht mitzunehmen, weil es da gewisse Zwistigkeiten gab, das halte ich für.
Aber sind es Zwistigkeiten?
Für unmöglich. Naja, es war mit Tapalovic und fehlende Kommunikation.
Nein, das wird Nagelsmann nicht machen.
Also ich glaube, dass das völlig außen vor ist. Und Nagelsmann hat wirklich das große Glück. Es gilt allein und ausschließlich das Leistungsprinzip. Wir werden aber im zweiten Teil der Sendung heute nochmal die Reise in die USA und den Nationalmannschaftskader etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hangeln uns aber jetzt so ein bisschen durch die Fußball-Bundesliga. Ich war beim Topspiel am vergangenen Samstag. SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Eine Partie, die in die Begrifflichkeit Topspiel erst hineinwachsen musste. Es aber durchaus getan hat. Zumindest mal, was den Unterhaltungswert betraf. Wir reden ja hier nicht so häufig über Bremen schon hin und wieder, aber nicht so häufig über Hoffenheim. Die haben eine richtig gute Mannschaft. Aus dem Absteiger, aus dem hässlichen Endlein, aus dem Abstiegskandidaten des Vorjahres oder des abstiegsbedrohten Clubs des Vorjahres ist eine Mannschaft geworden, die es unter die ersten sechs schaffen kann.
Definitiv. Die Frage ist ja auch immer noch, was ist da letztes Jahr eigentlich passiert? Weil die haben ja letztes Jahr auch gut angefangen unter Breitenreiter. Dann so abgestürzt. Ich glaube, Matarazzo die ersten fünf Spiele verloren. Da dachtest du, das nächste ist schon sein Schicksalsspiel.
Ja.
Ich glaube, dass dieses Erlebnis und das geschafft zu haben, die zusammengeschweißt hat und einen guten Fußball, also den du dir auch anschauen kannst, spielt Hoffenheim eigentlich immer. Und wenn du auf die Mannschaft guckst, ja, das ist vom Leistungsniveau ist das schon
gutes so. Bundesliga-Niveau.
Gutes Bundesliga-Niveau.
Ne?
Das ist Platz 5 bis 8 vom Niveau auf jeden Fall. Sie haben jetzt den Lauf. Ich glaube auch, dass das wirklich eine Gegend ist, wo du hast da keinen Boulevarddruck, du hast Fans überschaubar und sowas.
Ja.
Also ich glaube, du kannst da echt gut und angenehm und mit freudiger Erwartung Fußball spielen einfach.
Das reicht dann nicht für ganz oben, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, aber es könnte reichen für eine Top 6 Platzierung.
Das kann in einem guten Jahr vielleicht sogar mal Platz 4 haben sie unter Nagelsmann auch schon mal geschafft. Ne?
Ja. Maxi Bayer in einer hervorragenden Verfassung.
Das ist eine richtige Rakete.
Ja, im Dunstkreis der Nationalmannschaft.
Mhm.
Wenn gleich mal bei ihm sagen muss, was ja viele nicht wissen, der wird jetzt völlig zu Recht gehypt, ist jetzt für die U21 nominiert worden, nicht für die A-Nationalmannschaft. Er hat in den vergangenen 2 Jahren eine zweite Liga gespielt.
Bei 96.
Hannover 96. Und hat jetzt nicht alles kaputt geschossen. Vorsichtig formuliert. Trotzdem sagte Materazzo auch Samstag im Interview, er ist in Hannover zum Mann geworden. Mhm. Und man hat das beim ersten Tor gesehen, beim 1-0, was er schießt, wo er stabil bleibt, ne, wo er das Tor will. Das wird Nationalspieler. Ja. Da bin ich mir sicher.
Bin ich mir auch sicher. Eher
früher als später.
In Hannover vor allen Dingen einen Abstiegskampf auch gehabt. Ich glaube, da wirst du wirklich zum Mann, Abstiegskampf, zweite Liga. Und schau mal an, was die vorne haben. Kramaric, der wieder richtig Bock hat, der ein internationaler Klassestürmer ist.
Verletzt gefehlt.
Ja, Weghorst, der gezeigt hat, dass er netzen kann, auch bei einer Fußball-WM.
Ja, der hat anders richtig gut gespielt. Ne? Also mit dem Ball, wie der die Bälle abschirmt, der holt halt, der lässt halt Bayer da gut aussehen. Genau. Ne? Also ich finde, den kannst du momentan nicht so an Toren messen.
Das ist halt aber was der macht, Schatten,
Wahnsinn.
Im Schatten von Weghorst oder Kramaric kann der Bayer wunderbar Gas geben.
Dann hast du noch Bülter, der kommt.
Ja. Die Richer.
Ja. Da passen auch viele. Du kannst auch würfeln. Er lässt ja meistens dann schon mit 2 vorne spielen oder mit einem Dreiersturm. Ja. Und die passen irgendwie auch alle gut zusammen, weil sie verschiedene Parameter besetzen.
Ja, und super Spiel gemacht hat, ist Grischa Prömel.
Hat den letztes Jahr übrigens gefehlt in dieser Abschlussphase. Der war ja schwer verletzt.
Ja.
War ja auch mal im Dunstkreis, wurde der genannt, Nationalmannschaft.
Ja, den muss man auch im Blick haben. Wobei gerade für die Position, da sind wir, glaube ich, eher überbesetzt. Also da hat Prömel ein bisschen Pech. Aber das ist schon sehr gutes Bundesliga-Niveau, was der mitbringt. Grilic fand ich noch auffällig. Macht da so den Quarterback.
Weiß jetzt auch, was er in Hoffenheim hatte. War zwischendurch mal weg. Na, ehrlich jetzt.
Ja.
Hat kurz mal Tulpen gezüchtet. Kurz mal Tulpen gezüchtet.
Von Ajax wollte der ja so Ajax so 1B-Kategorie Europa in, ganz nach oben.
In die Welt hinaus.
Genau, Ajax hat nicht so funktioniert. Ja, das ist vielleicht schon schön in der Nähe von Heidelberg. Ne?
Ist doch gut, Wetter gut.
Genau, muss spielen
kann
für die Euro.
Kann man gut arbeiten. Ne? Ja. Also was, ja, finde ich auch.
Was sagst du zu Bremen, Wolf? Wie hast du die wahrgenommen?
Ja, also in Bremen, das haben wir ja auch im Rahmen dieser Sendung schon besprochen, in Bremen war von vornherein klar, es wird ein schwieriges Jahr, weil Füllkrug nicht mehr da, weil Umstellungen, weil sich viel auf Naby Keita kapriziert hat, der dann am Anfang gefehlt hat, der jetzt aber das Klavier natürlich auch noch nicht alleine tragen kann. Also es liegt ja in der Natur der Sache.
Wieder verletzt.
Du hast schon gemerkt, dass es, wenn der hat am Ball eine besondere Energie. Aber was ihm fehlt noch, ist die Geschwindigkeit, auch die Handlungsschnelligkeit, so die Explosivität aus großen Leipziger Tagen. Und er hat es ja in Liverpool ehrlicherweise auch nur punktuell gezeigt, dass er ein Liverpool-Spieler ist. Er hat halt, glaube ich, wirklich mit seinem Körper enorm zu tun.
Und vor allen Dingen, der kämpft sich immer wieder ran. Ne?
Ja.
Also, du bist ja nicht im ersten Spiel deiner Verletzung voll da. Du brauchst ja dann eigentlich ein paar Spiele. Und am dritten Spieltag, wenn er zurückkommt, verletzt er sich schon wieder. Das ist schwierig und ich glaube für Bremen ist insgesamt, was mich so ein bisschen wundert, die sind durch die zweite Liga durchgegangen, haben in der Hinrunde eine richtige Euphorie entzündet mit dem Sieg in Dortmund nach 0-2 und seit der Rückrunde hat man das Gefühl, das ist alles so irgendwie so grau am Osterdeich. Und,
Ja, aber grau trifft es nicht, weil das, was die zweite Hälfte, also es war...
Nein,
es
von
war,
der Emotion.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Weserstadion unter Flutlicht, hast du ja auch mehrfach erlebt, ist einfach besonders. Es war klar, du musst die Hoffenheimer knacken über Intensität. Hingabe, Wurf, Zweikampfverhalten etc. Weil sie sind schneller und sie sind individuell besser besetzt. Und was mich gewundert hat, ist, dass sie 45 Minuten praktisch damit gewartet haben, bis sie voll draufgegangen sind. Weil zweite Hälfte kannst du ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen. Der Ausgleich fällt und er ist hochverdient. Und dann sind die alle so besoffen vor Glück, dass sie nicht damit rechnen, dass Hoffenheim nochmal zieht.
Die Fußballgeschichte ist voll von solchen Beispielen.
Absolut. Also die schießen das 2-2 und Lothar und ich gucken uns an und sagen, jetzt pass auf, das wird so ein Dortmund Reloaded. Es wurde kein Dortmund Reloaded. Es wurde Hoffenheim 1.0.
Kann es aber auch sein, dass also diese Phasen, spricht ja auch Ole Werner dauernd an, dass sie es nicht über 90 Minuten schaffen, gar nicht. Ich glaube, einmal gegen Mainz haben sie es geschafft.
Ja.
Dass alle so gedacht haben, so Vereine wie Bremen oder auch Köln und sowas, naja, die ist ja bei allem Respekt, sind Darmstadt und Heidenheim da, so ein Übergangsjahr, das werden wir irgendwie schon hinkriegen. Und plötzlich siehst du, dass die schon können, die Aufsteiger.
Total.
Ja,
ja,
jetzt
total.
Plötzlich,
ja, ja,
ach du lieber Gott, das ist ja eine Saison, die richtig bitter enden kann.
Ich glaube, dass die Trainer das, also dass das Umfeld eher so gedacht hat. Die Trainer selber, also ja,
die sagen
Ole Werner, wenn, ich meine, wir haben das erste Spiel, ich habe das erste Spiel da gemacht gegen die Bayern, dann sprichst du so über Saisonziele und so weiter und ich sage, es wird ein schwieriges Jahr, ne? Und er sagt, es wird total schwer für uns. Weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, was mit Füllkrug passieren würde. Aber der hat natürlich auch letzte Saison das ein oder andere Mal verletzungsbedingt gefehlt. Und du kennst die Abgänge, du weißt, dass du viel kompensieren musst und du weißt als Werder Bremen, dass es nur funktionieren kann, wenn über 90 Minuten am Anschlag performt wird. Also das ist keine Garantie, aber das ist die Grundlage. Und wenn du dann so ein Spiel, so ein Heimspiel hast wie Hoffenheim, wo du denkst, boah, das war eigentlich letztes Jahr Tabellennachbar, also ist gefühlt Tabellennachbar, das muss doch irgendwie funktionieren. Nein, natürlich nicht. Also es funktioniert nicht so einfach in Bremen und in Köln auch nicht. Also die können keine Wellen reiten, weil sie keine Wellen entfachen können. Das klingt jetzt...
Boah. Mein lieber Mann, der Surfer hier. Der Surfer.
Ja, nein, also, ja. Aber es ist ja...
Aber kann jetzt zum Beispiel Ole Werner, kann der gerade noch Wellen machen? Weil ich finde...
Finde ich schon. Ich habe mich total gewundert, als ich nach Bremen gekommen bin und mich auf das Spiel vorbereitet habe. Und ganz viele kritische Stimmen bezüglich Ole Werner gehört
genau,
habe.
Gesagt,
was habt ihr denn für eine Erwartungshaltung? Ja. Also was habt ihr denn gedacht, dass Bremen jetzt um Platz 6 spielt?
Aber ich glaube, die haben alle so gedacht, der kann so von seiner Art, der passt ideal dahin, der hat sich in Kiel entwickelt.
Passt der? Der ist aufgestiegen,
der hat die Klasse gehalten.
Er passt.
Die hoffen alle, dass das so ein neuer Schaf oder Rehhagel wird.
Trainerdiskussion verbietet sich absolut, ja, weil du immer auch die wirtschaftlichen Umstände mit einbeziehen musst und auch die Spieler mit einbeziehen musst, die du zur Verfügung hast. Und weil du jetzt vorhin Baumgart gesagt hast, da ist Ole Werner im Vergleich zu Steffen Baumgart ja noch auf der Insel der Glückseligen, weil die zumindest mal den ein oder anderen noch verpflichten konnten für bestimmte Positionen, auch gegen Geld.
Aber wenn du gerade sagst, dass du dich eigentlich selbst gewundert hast, wie in Bremen teilweise die Stimmen sind,
ja,
dann stimmt es ja vielleicht doch, dass es zumindest im Umfeld grauer ist, als man das erwarten kann, jetzt im zweiten Jahr in der Bundesliga.
Ja, also ich vielleicht ist das dann auch Bremen-typisch oder ist das dann auch typisch für so einen Club wie Werder Bremen?
Ja.
Dass, also du erinnerst dich trotzdem an die großen europäischen Zeiten, auch wenn die etwas weiter zurückliegen. Das tue ich auch jedes Mal, wenn ich ins Weserstadion fahre. Also du erinnerst dich eher daran, als an das, was in den letzten, also was vor ein, zwei Jahren passiert ist.
Aber es gibt halt auch Leute, die sagen,
falsch, ne?
es gibt ein paar Problempositionen, die werden dann auch immer wieder mit denselben Spielern besetzt. Zum Beispiel Christian Groß. Respekt davor, wie der noch eine Bundesliga-Karriere gestartet hat.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Aber dann sagen viele, da muss doch jetzt irgendwann auch mal ein Jüngerer kommen. Anthony Jung zum Beispiel. Sagen viele, das ist ein reiner Defensivverteidiger. Da muss doch auch mal was kommen.
Ja, aber da haben sie den Mann geholt. Der hat jetzt am Wochenende gefehlt. Da hat der Jung gespielt.
Ja.
So, der Groß hat gegen Darmstadt in der Dreierkette ausgeholfen.
Ja.
Da hat jetzt der Rapp gespielt zum ersten Mal vom Beginn an in der Fußball-Bundesliga. Also ich will dem Rapp nichts, aber...
Nein. Aber ich sage nur, es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was du sagst und was wahrscheinlich an wirtschaftlichen Möglichkeiten noch da ist und dem, wie gerade Ole Werner, der ja noch nicht so lange da ist, für Bundesliga-Verhältnisse 2 Jahre fast schon Wahnsinn, aber der ist 2 Jahre da.
Realistisch betrachtet, ne, ist die Ausbeute jetzt nach dem Start 6 Punkte ist eigentlich okay für Werder Bremen. Was nicht okay ist, ist die Tatsache, dass sie zweimal bei einem Aufsteiger 4 Dinger kriegen.
Ja, und teilweise filetiert wurden.
Und wenn du dann Pokal Viktoria Köln noch mit einbeziehst und sagst, gegen Darmstadt, Heidenheim und Viktoria Köln kassiert Werder Bremen insgesamt 11 Gegentore, das kann eigentlich nicht sein.
Das stimmt.
Das ist jetzt auch nicht komplett von der Hand zu weisen.
Ja, definitiv.
Aber das muss man eben auf mehrere Schultern verteilen, finde ich. Und darf jetzt da nicht ausschließlich den... Trainer für verantwortlich machen.
Ja, das stimmt. Aber du hast diese beiden Spiele, du hast deine Heimspiele gegen Mainz und gegen Köln. Also es ist jetzt außer diesem Spiel gegen die Bayern auch kein unfassbarer Hammerstart gewesen.
Ja, ja,
und das kann
genau,
es eventuell gefährlich machen.
Ja, ja, das, Aber dass es ein gefährliches Jahr wird und ein problematisches Jahr und dass es für Werder Bremen in erster Linie immer darum geht.
Das wusste der ein oder andere schon am ersten Spieltag.
Zweieinhalb zu finden, die drunter stehen. Ja. Das ist jetzt keine schrecklich kreative Erkenntnis. Ja. Ich würde dir gerne mal ein Bild zeigen.
Was heißt das da unten? Bin ich doof?
Kanone 1.
Kanone 1? Der 68er.
Kanone 1. Es ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer.
Der nächste Rohrkrepierer.
Ja, okay. Ja. Buschi hat es auch nicht verstanden. Nein. Für alle, die uns nur hören, wir sehen ein Bild von Gerassi behängt im 68er-Style.
Ah, jetzt weiß ich es. Das ist 68, ist die Quote, wo er hinkommt. Und Kommune 1, es ist 68er hier, wie hießen sie nochmal?
Das ist ein sehr schlauer Mann. Thomas Wagner ist ein sehr schlauer Mann.
Ja. Guter Junge.
Hier unser Sexsymbol der 68er Jahre.
Rainer
Langhans.
Rainer Langhans und Uschi Obermeier.
So ist es.
Kommune 1, ja klar.
Uschi haben wir jetzt mal weggelassen auf dem Bild. Aber Sergio Gerassi arbeitet an seiner 68er-Quote, an der 68er-Ausbeute.
Bin ich jetzt doch zufrieden mit mir, muss ich
sehr
sagen.
Sehr gut. Stark. Nachdem er letzte Woche nicht getroffen hat, hat er jetzt diese Woche dreimal getroffen.
Liegt aber noch eins im Minus, ne?
Muss er nächste Woche auch übernächste Woche auch nur noch dreimal treffen, dann bleibt er wieder. Ja. Dann bleibt die 68 im Fokus.
Gut, gut von euch. Muss man echt sagen.
Oder?
Ja. Finde ich echt gut. Wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden?
Das war
die Redaktion.
Die 80-köpfige Redaktion.
Und da sitzt sie, die Redaktion. Ja,
da sitzt sie, die Redaktion. Und das ist die Reaktion. Der Buschi hat es nicht kapiert.
Das hätte ich, also Buschi ist ja normal einer,
das hätte ich ihm auch zugetraut.
Nee, vor allem, weil er ja wirklich schnell im Kopf ist. Ne?
Schnell.
Aber der hat auch viele Sendungen.
So aber was ich bei Gerassi wirklich erstaunlich finde, der war in der ersten Hälfte nicht gut.
Ja.
Und dann schießt er diesen Elfer, das ist ja ein Ausdruck von Coolheit, mehr geht's ja nicht. Und dann wieder die beiden Tore macht, vor allem das dritte. Der lässt einen ins Leere laufen, der verzögert, der sieht genau, das ist Wahnsinn. Ja,
das machst du aber nur, wenn du schon 12 hast.
Wenn du
oder
platzt vor Selbstvertrauen.
Ja, ne? Wirklich. Also wenn du explodierst.
Ja.
Das ist, der hat so ein Selbstverständnis, der würde auch von der Mittellinie aufs Tor schießen, wenn sich's lohnen würde und wird dann treffen. Ich finde, also Gerassi ist wirklich ein bemerkenswerter Stürmer.
Auf jeden
Fall. Das kann, wenn er so weiter trifft. Und es im Winter keinen gibt, der kommt und wedelt.
Ja.
Mit der Geldscheine wedelt.
Ich sage, wenn er nicht geht.
Dann geht Stuttgart international.
Spielt der VfB ab nächstem Jahr Donnerstag beim RTL.
Stuttgart international.
Bitte keine anderen Sender hier nennen.
Achso, Entschuldigung.
Gibt es mittlerweile Ärger.
Echt?
Es gibt aus der Community einen ganz guten Hinweis. Wolf, den haben wir in unserer Redaktionsbesprechung leider übersehen.
Na?
Der Kollege wird ja wahrscheinlich beim Afrika-Cup anwesend sein.
Ja, das heißt, er muss vorbauen.
Genau.
Er muss die Quote vorbauen.
Ja.
Ja, das heißt, er wird zwei, je nachdem, wie weit sie kommen.
Das sind schon 4, 5
Spiele. Zwei, drei, je nachdem, wie weit sie kommen.
Ja, klar. Ja. Aber du hast ja mit den drei Vorrundenspielen, ich glaube, die starten auch so rund um den 10. Januar mit Reise und allem. Da bist du auf jeden Fall drei Spiele normalerweise raus. Die fangen ja am 13. mit der Bundesliga wieder an.
Stimmt.
Ich glaube, Guinea muss sie jetzt nicht denken, dass die wahrscheinlich nicht bis ins Finale marschieren.
Mit dem Kollegen. Klarer Favorit. Kannst du jetzt schon.
Ihr müsst die Haare länger machen beim nächsten Mal für Rainer Langhans.
Wo ist mein Kanon?
Fritz Walter.
Also, ja. Was sagt der hier, der Chat?
Hier Chat-Roulette.
VfL Gummersbach hat gewonnen. Wir sind also jetzt im Handball, in der Handballsendung hier.
Ja, Wagner.
Ich bin Herr Praktikum.
Fußball-Lexikon. Sehr gut.
Sehr gut, Herr Praktikum. Neuer Spitzname für mich. Gefällt mir.
Sehr gut, Herr Praktikum. Das ist hier, bitte. Hier, guck mal hier. Buschi ist eigentlich schnell. Der hat aber auch viele Sendungen. Wer auch viele Sendungen hat, ist Thomas Wagner. Wir sind froh, dass wir ihn für heute engagieren konnten.
Ich habe mich losgeeist.
Buschi ist mit Kuhn in den Flitterwochen. Jawohl. Da gab es ein Küsschen auf der Tribüne.
Ja, haben wir auch gesehen. Ja.
Habe ich gesehen.
Wolf, du geile Sau.
Ah, ja.
Ja. Wolf wurde ja auch schon als Präsident gefordert heute.
Von Germany aber.
Von Germany, aber mal richtig.
Was sagen wir? Girassieren ist so ein neu eingeführtes. Genau.
Sie wurden gerassiert.
Ja. Genau. Müssen wir gerassieren. Die gerassieren wir. Das passt eigentlich gut.
Du kannst es wirklich gut.
Naja,
nur der ASV gefällt mir.
Nur der ASV.
Endlich haben wir einen
bei dem. Wollen wir kurz über das Derby von gestern reden? Hast du geguckt?
Ja.
Also Derby darf man nicht sagen, Nachbarschaftsduell. Ja. Es ist ob der örtlichen Nähe, ist es ein Derby für die Fans, ist es ein genau. Nachbarschaftsduell.
Ein Lokalduell. Ja, ja, also muss man wirklich sagen, ich kam gestern, habe so nach 5 Minuten den Fernseher angemacht und ich lebe ja in Köln, deshalb würde ich mir schon wünschen, dass der FC auch weiter in der Bundesliga spielt, habe aber überhaupt nichts. Ich habe jetzt nichts gegen Leverkusen, sondern ich muss ehrlich sagen, Fußball sah immer bei denen ganz nett aus. Am Ende hat dann so der ganz große Druck gefehlt. Also so stark, wie die aufspielen, da sitzt du sitzt vom Fernseher und denkst, das kann nicht wahr sein.
Wie aus einem Guss.
Genau.
Da passt ist alles. Da, wirklich. Tempo, genau. Ballsicherheit, Passschärfe.
Und wir haben uns eben drüber unterhalten. Du findest gar keinen Vergleich.
Ja.
Barca hatte früher die Passsicherheit, bis sich eine Lücke aufgemacht hat. Bei City ist es dann dieses schon mit vollem Pressing, mit einer Wucht drauf.
Ja.
Und hier ist es einfach, die tanzen, die rennen, die passen. Also wenn der FC gestern keinen Schwäbe gehabt hätte, hätte das 6-7-1 ausgehen können. Die hatten eine große Chance zu Chabot vorne. Und man kann doch nicht sagen, dass der FC sich irgendwie hängen lassen. Es war wirklich leider gestern ein Klassenunterschied.
Wirklich, der FC hat eigentlich ganz ordentlich gespielt.
Ja.
Also ich habe fast 90 Minuten gesehen von dem Spiel. Und denke mir, die Kölner machen es eigentlich gar nicht schlecht. Aber die sind mit dem 3-0-Päckchen sind die super bedient.
Ja.
Weil das hätte echt ganz schlimm enden
können. Guck dir mal die Passschärfe an, weil wenn du in diesem Tempo spielst, da muss der Ball ja wirklich genau, da kannst du ja nicht irgendwie mal kurz hinter dir gucken, sondern der muss ja, und dann vorn wie der Hofmann den nochmal über die Kette spielt.
Ja.
Wahnsinn, wirklich.
Passt alles, Leverkusen. Wenn die so weitermachen, Titelkandidat, 100%.
Die sind für mich jetzt schon Titelkandidat. Jetzt können natürlich wieder alle sagen, die kacken nachher wieder ab. Nee, das sehe ich nicht.
Lass sie erst mal kacken, bevor du es sagst. Ne? Also so wie sie im Moment spielen,
und sind sie in der Lage. Siehst du irgendeine Position, die im Moment als Schwachstelle auszumachen
ist? 0,0.
Die stehen hinten, Tah hat nochmal einen Entwicklungssprung gemacht.
Wie der Radetzky den Kopfball von Chabot rausholt. Also gut, er bleibt stehen, natürlich, aber er bleibt stehen.
Aber der hatte letztes Jahr nämlich auch kein gutes Jahr.
Ja.
Jemand wie Andrich, den ich total gut finde, der sitzt nur auf der Bank. Ist
wirklich ohne Schwachstelle.
Grimaldo ist ein Wahnsinnsneuzugang.
Also wirklich, über den wird viel zu wenig geredet.
Ja.
Der schießt bombastische Freistöße, super
das
Flanken.
Das ist ein Spielmacher auf links hinten. Ja.
Irre,
das ist Wahnsinn.
Irre.
Ja. Also ich bin tief beeindruckt von
dem. Und alle arbeiten auch gegen den Ball und direkt vorne. Ja. Das Einzige, was denen passieren könnte, ist, dass Xabi Alonso im Winter...
Aber das
wird nicht passieren.
Nee, das macht er auch.
Da
ist der auch so ehrgeizig.
Ja,
der möchte da was in den Silberschrank stellen.
Jetzt
überschaubar gefüllt.
Ja, jetzt auch,
einmal UEFA Cup und einmal DFB-Pokal.
Jetzt will er auch die Preise dafür haben.
Ja.
FC, wo du aus Köln kommst, ist eine Baumgart-Diskussion im Gange?
Noch nicht. Ich glaube, dass das Spiel in 2 Wochen gegen Gladbach, Sonntagnachmittag...
Der Emo-Gipfel.
Ja, das ist, glaube ich, der Emo-Gipfel, wirklich. Ja. Wenn du das Spiel gewinnst, dann hältst du Gladbach bei dir, du bist mit den anderen wahrscheinlich wieder auf Augenhöhe.
Das ist auch, ein Spiel wie eine Chance für den ersten FC Köln.
Ganz genau.
Also wo mit einem Spiel, mit einem Sieg lässt sich alle Sünden vergeben werden.
Ganz genau.
Derby-typisch, aber wenn du jetzt die tabellarische Situation, die Punkteausbeute mit einbeziehst, nochmal einer mehr.
Definitiv.
Weil auch Gladbach ist punktemäßig zu schlecht weggekommen in dem ersten Teil der Saison, fand ich.
Also
da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Für die könnte das der endgültige Befreiungsschlag sein.
Wirkt aber auch noch nicht so richtig stabil, weil wenn du eigentlich in Bochum gewinnst, dann musst du zu Hause gegen Mainz nachlegen.
Ja. Ja.
Ich hätte bis vor 3-4 Jahren gesagt, eigentlich gewinnt Gladbach jedes Derby in Köln. Das hat sich ja so ein bisschen in den letzten Jahren gedreht.
Mhm.
Wenn der FC nicht gewinnt und dann spielen sie in Leipzig, dann musst du damit rechnen, dass sie 1 oder 2 Punkte am 9. Spieltag haben. Und dann glaube ich, dass die Angst auch zu groß wird. Und es ist ja immer noch die Frage, hat Keller was versäumt? Hat Baumgart seinen Kader zu stark eingestellt? Ist es Werle schuld, der Fananleihen geholt hat, die im nächsten Jahr zurückgezahlt werden müssen? Hat Horst Held über die Verhältnisse gelebt? Keiner weiß es ja so richtig, aber der Kader ist nur bedingt Bundesliga-tauglich. Das muss man meiner Meinung nach auch sagen.
Ja, also 1 bis 18 oder 1 bis 20 sicher nicht.
Ja.
Das ist ein Problem. Also das können wir drüber reden, ob 1 bis 14 oder 1 bis 15, aber wenn der dann, so wie gestern, dann auch noch ein ganzer Schwung ausfällt, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Nicht, weil die erste Elf nicht stabil genug ist, sondern weil einfach die Alternativen fehlen. Und dann musst du dich messen mit einer Mannschaft, die aus allen Rohren feuert Und ja, du bist ja nur im Hinterherlaufen, das ist ja nur Löschen. Dann trittst du den Brand aus, dann geht's auf der anderen Seite weiter. Dann trittst du da aus, dann geht's hier wieder weiter. Also das ist ja...
Und Baumgart sagt ja immer, wenn wir mehr laufen als der Gegner, werden wir auch mehr Spiele gewinnen, als wir brauchen, um nicht abzusteigen. Ja, aber sie haben gar kein Selbstvertrauen und dann kommst du gar nicht in diese Intensitätsabläufe.
Ja, die laufen ja auch jedes Mal mehr als der Gegner.
Ja klar, immer noch. Aber du hast ja letztes Jahr, oder vor zwei Jahren ist ja Benno Schmitz, der am Ende des Tages, sage ich immer gern, immer noch Benno Schmitz ist. Also wir reden jetzt nicht vom Nationalverteidiger. Der hat zwei Jahre am oberen Rand performt und der ist im Moment jetzt auch nicht so da. Oder ein Hübers verliert dann auch mal einen Ball. Und da kannst du intensiv versuchen, wie du möchtest. Wenn du es nicht mit Überzeugung tust, ist das schwierig.
Ja, und es fehlt dann halt auch die Extraklasse, die Skiri ausgestrahlt hat oder Hector im Moment. Ne?
Gar keine Frage.
Sagen. Trotzdem bin ich der Meinung, Trainerdiskussion in Köln völlig unangebracht. Wenn es einer schafft in Köln und mit dieser Mannschaft, dann ist es Steffen Baumgart.
Ich glaube, das Einzige, was er bedenken muss, er hat es ja damals in Paderborn, das war eine ganz andere Ausgangsposition, da sind sie dann auch abgestiegen. Die Frage ist, muss er irgendwann auch das, was er predigt als Taktik, mal überdenken, muss er es anpassen in der Saison? Und ich glaube, Baumgart ist ja jemand, der wahnsinnig viel auf seine Spieler fordert. Das hat man ja auch bei Klopp mal gesehen nach 4, 5 Jahren. Irgendwann bist du doch mal müde in der Birne. Ja. Kann er das, was er selbst im Moment auch an Unzufriedenheit hat, kann er das so kanalisieren, dass er die positive Energie auf die Mannschaft bringen kann?
Ich glaube, dass der Stil alternativlos ist, weil er den mit so viel Überzeugung in den letzten Jahren hat bimsen lassen in Köln. Dass der jetzt nicht plötzlich kommt und sagt, wir stellen uns mit 11 Mann hinten rein.
Nee, also, das glaube ich.
Wir stellen uns nur hinten rein, wenn wir es müssen. Ne?
Ja. Aber Klopp hat irgendwann auch mit einem ganz anderen Spielerniveau sein Ding ein bisschen angepasst, von früher bedingungslos auch mal auf Ballkontrolle. Es wird schwer, in einer Saison mit Abstiegskampf das zu machen. Aber ich glaube,
Das ist so. Ja, ja. Das, was in Köln passiert, werden wir sicher im Rahmen dieser Sendung noch etwas häufiger beleuchten auch müssen. Mal eine ganz kurze Pause, reden dann über die USA-Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft, über den Kader der A-Nationalmannschaft. Wir haben noch den Wagner der Woche, wir haben natürlich Stille Stars aus Saudi-Arabien und auch sonst noch so allerhand. Bis gleich.
Du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner.
Es wächst die Überzeugung, da müssen wir nochmal ran. Jetzt auch beim Athleten selbst. Irgendeiner hat gefragt, was hier in der Pause so passiert. Das ist relativ leicht zu erklären. Der Lilium Parmesanum ist nochmal gegossen worden. Die Tasse ist weg. Was noch? Du hast die Brille aufgesetzt und wieder abgenommen.
Nee, habe ich diesmal gar nicht.
Privates Telefonat.
Nee, ich habe das Handy hinten weggelegt. Ich war einfach mal ganz kurz hin.
Timo hat erzählt, dass er am Mittwoch ein Dartturnier hat.
Ja, wichtig.
Wichtiges
Auswärtsspiel in Dachau.
In Dachau, das wird schwer.
Schwer.
Und ansonsten...
Timo, wie geht's dir jetzt eigentlich so nach deiner schweren Erkrankung? Jetzt so nach knapp 35 Minuten? Geht's?
Super.
Ja? Super.
Redet weiter.
Ja, super.
Klasse.
Ja, super. Ja. Was ist mit Schalke eigentlich?
Boah. Also ich habe lange gedacht, ich habe sie dreimal gesehen diese Saison.
Ja.
Und ich habe gedacht, naja, die werden sich irgendwann stabilisieren und werden eine Serie starten. Es ist immer alles noch relativ früh in der Saison, aber ich sage, Schalke muss ganz dringend nach unten gucken. Ich halte den neuen Trainer, den sie geholt haben. Ich habe Sanchiloa letztes Jahr gesehen gegen Union und Leverkusen in der Europa League. Ich glaube, das ist ein guter Trainer. Ja. Problem ist, er spricht halt kein Deutsch. Weiß ich nicht, ob das so in so einer verunsicherten Mannschaft erstmal greift. Aber dieser Kader, am Anfang haben ja alle gesagt, das ist der stärkste Kader der zweiten Liga. Thomas Reis wollte 1-1 auf dem Platz verteidigen lassen. Fand ich bei allem Respekt vor Thomas Reis für eine Mannschaft, die jedes Spiel eigentlich gewinnen muss, einen sehr diskutablen Ansatz.
Ja.
Vor allen Dingen hat Schalke unfassbar wenig Tempo, das muss man sagen. Hinten im Mittelfeld jemand wie Schallenberg, der war in Paderborn in der Organisation fast der wichtigste Mann, einer der besten Sechser der Liga. Im Moment, der kommt gar nicht in die Zweikämpfe. Kaminski ist nicht schnell. Vorne fehlen Tore, Automatismen.
Aber ist es eine Zweikampfproblematik? Ist es eine Intensitätsproblematik? Weil ich denke, wenn Schalke was hatte im letzten Jahr, dann insbesondere in der Rückrunde, war es dieses unbedingte Feuer.
Ja.
Und auch, weil, auch wenn jetzt natürlich einige fehlen oder sogar viele fehlen.
Oder weg sind.
Du hattest schon das Gefühl, fand ich, und wir waren ja in Hamburg auch am ersten Spieltag. Das war ein wildes Spiel, also ein komplett wildes Spiel, aber ich hatte das Gefühl, Feuer hat die Truppe eigentlich.
Ja, aber
und wo hat sich die gludernde Lot verloren?
Ja, also ich habe sie zum Beispiel in Braunschweig gesehen.
Ja.
Und Braunschweig hat das dann nachher wirklich mit Kampf und einfachen Mitteln gemacht. Und es fehlt, außer Uetraogo, ist niemand da, der eine Idee hat. Und du hast letztes Jahr gegen Dortmund, hast du dich hinten reingestellt und hast in jeden Zweikampf reingefeuert.
Ja.
Aber als Schalke musst du ja jetzt viel weiter oben agieren.
Warum denn?
Ja, weil du das Spiel ja machen musst eigentlich.
Warum denn?
Ja, weil der Rest gibt dir den Ball.
Ja, und dann?
Ja, gut, also.
Machst du halt mal Stillstand für eine Zeit.
Deshalb
habe ich jetzt vorher bewusst gesagt, warum suchst du diesen optimistischen Ansatz? Du weißt, dass in der zweiten Liga mittlerweile taktisch sauberer Fußball gespielt wird. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass da nur zahnlose Kühlschränke rumfallen, die dir nach dem Leben trachten, sondern dass austrainierte, athletische Mannschaften sind, und zwar völlig egal, wo sie herkommen, ob aus dem tiefsten Niedersachsen, aus der Heide oder irgendwie Ostalb. Und deshalb verstehe ich nicht, warum Schalke durchgehend in den Spielen immer wieder Angebote gemacht hat. Sie sind diesen Gegnern letztlich ins offene Messer gelaufen. Also aber die halt gar nichts anderes machen mussten, also sie haben gewartet, dann war Schalke einfach nicht stabil genug und dann haben sie weggehoben.
Okay, aber Wolfi, guck doch mal, die Mannschaft, die im Moment fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich muss es sagen, den besten Fußballspiel ist St. Pauli.
Ja.
Die sind defensiv sehr gut organisiert und die haben nach vorne Automatismen.
Ja.
Die sind aber auch mit Ball dominant.
Ja.
Der HSV versucht seit 6 Jahren und seit 3 Jahren mit Walter im Hurra-Fußball, wir blasen
exakt,
alles weg.
Exakt, ja. Exakt. So, und da gibt es immer wieder.
Ja, aber sie sind jetzt beide vorne. Aber wo ist Schalke? Wofür steht Schalke? Ist es dieses, wir haben Seguin und Tempelmann im Mittelfeld und wir haben damit eine Stabilität? Ist es, wir bleiben erstmal hinten und lassen die anderen? Ich glaube nicht, dass du als Schalke zu Hause so spielen kannst, weil die Leute erwarten schon in der zweiten Liga, dass du
dominant spielst. Ja, ich glaube, dass die Leute in erster Linie Ergebnisse erwarten.
Ja.
Und die Dominanz kommt ja über die Ergebnisse.
Aber anscheinend hat es ja nicht, Baumgartl hätte ja nicht so ein Interview gegeben, wenn die Mannschaft nicht
richtig,
der Taktik hätte
richtig,
leben können.
Richtig,
ich glaube, in der Kabine
richtig.
Stimmt's nicht. Ich glaube, der Kader ist auch nicht so stark, wie sie alle gedacht haben.
Und aus dem Grund verstehe ich nicht, warum die, nachdem sie im letzten Jahr in der Rückrunde sehr stabil standen und sehr gezielt Angriffe nach vorne gefahren sind, warum sie sich jetzt nicht einen Gefallen tun und einfach das komplette Spiel etwas weiter oder etwas tiefer aus der eigenen Hälfte organisieren. Sondern immer, ist doch beim HSV ist es doch auch so. Wenn das klappt, sieht es super aus, aber es klappt halt nicht. Und dann sind immer wieder, sind Tiefschläge, wo ich mich auch frage, gibt's noch ein Plan B oder ist noch irgendwie, haben die noch so ein Rückzugsgebiet oder so ein Rückzugsplan?
Ja gut, der HSV macht ja kein Rückzugsgebiet.
Sie haben es ein bisschen
angepasst.
Exakt, das ist
der lange Ball ist
genau,
auch mal erlaubt.
Genau.
Und deshalb war ich eigentlich auch optimistisch. Ich glaube es auch immer noch, aber das war jetzt wieder
ich bin auch optimistisch, was den HSV betrifft, aber ich war auch optimistisch, was Schalke betrifft.
Ja.
Und die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, wo habe ich es verloren? Also wo habe ich... Also es ist für mich unlogisch, was Schalke spielt.
Ja, aber ich glaube, du darfst nicht für Tom Kraus, Kral, Vandenberg, die sind ja alle weg, die auch für diese
fußballerische Qualität.
Ja, und diese Stabilität im Zweikampf, die irgendwie fehlt.
Ja.
Dazu vielleicht eine Mannschaft, die gedacht hat, das geht jetzt einfach alles so weiter. Vielleicht auch ein Trainer, der dann nicht angepasst hat auf die Bedürfnisse der zweiten Liga. Ich weiß es nicht. Und dann plötzlich das Chaos. Jetzt ist Reis weg. Erst nach Baumgartl stützt du ihn, dann entlässt du ihn 2 Tage vorm Spiel. Ja. Peter Knebel, der, glaube ich, eher ein Mann für den Hintergrund ist, so ein Fußballtheoretiker. Soll diesen emotionalen Wuchtdampfer durch die zweite Liga führen. Heschelmann, der war mal Scout. Ich glaube, der weiß selber nicht mehr, der denkt, der wird jeden Morgen wach und denkt, wo bin ich hier überhaupt gelandet?
Ja.
CEO schon wieder gewechselt. Das ist ja, also das ist eine Existenzkrise gerade.
Das ist ja Schalke typisch.
Ja, ja.
Also dass
aber dann
plötzlich, dass dann plötzlich alles aus den Löchern fliegt. Das ist jetzt nicht gänzlich untypisch. Aber der sportliche Komplex, von dem ich dachte, dass den Thomas Reis zu 100% im Griff hat, den verstehe ich nicht. Also ich habe nicht verstanden, ich kann es nur noch mal wiederholen, was ich vorher sagte, warum die dann nicht von vornherein auf größere Stabilität, was wird der Neue machen? Der Neue wird sie jetzt erstmal stabil stellen. Da hat er überhaupt keine andere Möglichkeit. Er muss ja erstmal zusehen, dass er sie abwehrdicht bekommt. Das ist übrigens das, was ich bei vielen Trainerwechseln frage, bei existenzbedrohten Mannschaften. Also warum fährst du dann nicht den Kurs und sagst, wir müssen uns einfach jetzt anders aufstellen.
Okay, dann stelle ich dir jetzt die Frage. Bitte. Also du sagst diese Stabilität. Du bist Schalke, kriegst zu Hause im Spiel gegen Kiel zum Beispiel. Die Kieler geben dir dauernd den Ball und spielen ganz sauber geordnet auf Konter.
Ja.
Und du bist ganz weit vorne, weil du ja sagst, in der Defensive laufen wir den Spielern einzeln nach und läufst aber 20 Meter weiter vorne an, als du das in der Bundesliga gemacht hast. Ja. Weil da war Schalke exakt. Als Abstiegskandidat immer
exakt. Und dann fehlt dir in der letzten Reihe die Geschwindigkeit und du kriegst jeden.
Aber
dir fehlt jeder und du verlierst einen Zweikampf und der läuft eins gegen eins auf den Tor.
Aber das ist die Frage, kann Schalke 04 in Liga 2 mit so einem defensiven Ansatz in die Saison gehen? Das ist die Frage.
Nein, aber irgendwann kann man es umstellen. Also man kann das erkennen nach zwei, drei Wochen, dass das offensichtlich so nicht funktioniert. Und dann passt du es an.
Deshalb ist Thomas Reus, glaube ich, jetzt auch kein Trainer mehr.
So, also ich habe großen Respekt vor seinem optimistischen Ansatz und hätte ihm durchaus zugetraut, weil als er Bochum übernommen hat, hat er ja auch so angefangen. Mhm. Weil alle so anfangen bei existenzbedrohten Clubs, die mit dem Rücken zur Wand stehen.
Ja.
Also warum machst du das dann nicht mit dieser Mannschaft?
Das ist eine gute Frage. Oder du hast für deine
Begriffe... Wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen. Ich verstehe schon und so einfach kann man sich's in der Theorie auch nicht machen. Mhm. Aber im Zusammenhang mit Schalke denkst du immer, ja klar, wir müssen hier vor 60.000, wir müssen hier die Sterne vom Himmel spielen. Kriegst aber jede Woche... läuft die Wurst freiwillig
zum Metzger. Aber Wolfi, der Ansatz war ja auch, Sie haben gesagt, er hat immer gespielt mit zwei Sechsern oder einer Sechs und zwei Achtern im Mittelfeld. Und das, was die Leute, glaube ich, bei Reisner ja gestört hat, du hast mit Uotraogo, diesem Juwel, hast du jemanden, der in jedem Spiel der beste Mann war und der mit Kreativität, lass den doch los.
Ja.
Und das hat er ja auch nur bedingt gemacht. Wahrscheinlich gedacht, um den Jungen zu schützen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist aus seiner Haut, aus der Rückrunde der Bundesliga nicht ganz rausgekommen.
Möglicherweise. Also ein nicht unlogischer Trainerwechsel. Und wir gucken mal, wie sich Schalke entwickelt. Auch das Thema kriegen wir in schöner Regelmäßigkeit auf die Platte. Wir wollen über die Nationalmannschaft
haben wir noch
reden. Wollen wir noch kurz einen Schlenker zu den Bayern? Ganz kurzer Schlenker zu den Bayern.
Ganz kurz. Ich finde, es ist nicht Bayern-like, dass Boateng da ist eine Woche. Wird dann Gesundheit.
Die Kamera gehustet.
Dann wird nachher so irgendwie gesagt, naja, wir nehmen ihn doch nicht. Wahrscheinlich schon aus Protestgründen und vor dem, was da alles im Hintergrund jetzt noch auf die Bayern und auf ihn selber auch zukommt.
Ja.
Ich finde, das hätte man vorher viel deutlicher klar sehen müssen. So gibt es eigentlich nur Verlierer in dieser
Pause. Ja, man hätte es sehen können, ja. Das sehe ich auch so.
Timo,
ansonsten könnten wir jetzt nochmal die Rubrik aufspielen, alles, was man zum FC Bayern wissen muss. Das war ein unspektakulärer, wenngleich souveräner Sieg der Bayern gestern. Gegen Freiburg, sehr viel mehr müssen wir nicht sagen. Wir haben allerdings noch so viel auf der Platte, deshalb müssen wir ein bisschen hier durchhetzen. Gag der Woche.
Der Gag der Woche. Der Gag der Woche.
Ja Mensch, in wie vielen Ländern findet eigentlich die Fußballweltmeisterschaft statt, beziehungsweise in welchen Ländern findet sie nicht statt? Das ist die Frage der Woche. Eröffnungsspiel haben wir in Montevideo, Centenario. Dann haben wir ein Spiel im Monumental Buenos Aires ja wahrscheinlich. Wir haben ein Spiel in Asunción. Dann geht's irgendwie in den Nebel von Agadir.
Nee, da geht's auf die Schiffe.
Nach Casablanca.
Wie damals bei der ersten WM, wo sie alle mit dem Schiff.
Panda,
die Jugoslawen hatten 40 Bälle dabei. Die waren irgendwann alle im Meer, weil die sich umschiff. Das ist kein Witz.
Und dann haben wir noch ein bisschen Portugal und das Finale sehr wahrscheinlich im
Bernabeu. Ja, wobei Marokko sagt jetzt schon, wir wollen das Finale.
Ja, da wird noch geknobelt. Die spielen noch Schnick, Schnack, Schnuck.
Also ich bin total enttäuscht, dass die WM nicht in Argentinien und Uruguay stattfindet. Ja. Wegen mir auch dann noch Paraguay und Chile dabei, weil es 100 Jahre nach der ersten WM hätte es dahin gehört. Ich glaube, man hat so eine komische Kompromisslösung. Aber wie soll das aussehen, wenn sie wenigstens gesagt, also es ist ja eh alles schon Wahnsinn, aber wenn sie gesagt hätten, wir spielen... Vier Vorrundengruppen spielen wir in Südamerika wegen mir.
Ich gieße ein bisschen Wein in das Wasser und sage, es ist ja letztlich nur ein Spiel.
Ja.
Es ist ja, es wird Uruguay gegen wen auch immer sein. Ja. Das andere wird Argentinien gegen wen auch immer sein. Das andere wird Paraguay. Also
die spielen alle an den ersten Tagen, haben dann 5 Tage Zeit.
So. Also das ist alles von den Reisestrapazen, jetzt CO2-Werte müssen wir vernachlässigen, aber das muss man bei
Wobei, Wolfi, darf ich dich wirklich nur fragen, wenn es im Sommer ist, wo bereitest du dich als argentinische Nationalmannschaft vor? Denn du hast ja im Sommer...
Du hast Winter, ja.
Du hast in Marokko andere Bedingungen.
Absolut.
Und da bereitest du dich im
Winter vor. Weil Agadir ist einfach Nebel.
Ja, klar. Nein, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Oder bereitest du dich in Marokko vor und fliegst einfach für das eine Spiel nochmal zurück?
Es ist halt irgendwie versucht worden, ganz vielen Belangen gerecht zu werden, um sehr wahrscheinlich im darauf folgenden beim darauf folgenden Turnier alles aus Saudi-Arabien zu gehen.
Genau.
Und das ist halt Wahnsinn. Ich hätte mich sehr gefreut, 100 Jahre Montevideo macht das Eröffnungsspiel und macht das Finale.
Ja,
das und du hast noch ein bisschen in Argentinien und wie du sagst, ein bisschen Paraguay, ein bisschen Chile.
Ja.
Die schmeißen zusammen und das wird einfach ein sehr besonderes Turnier in Südamerika.
Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt schimpfen alle über die FIFA und ich meine, die FIFA macht wirklich viel falsch, aber die Verbände stimmen ja auch zu. Auch es gibt ja so einen Ausschuss. Wir haben uns ja auch nicht dagegen gewehrt, der DFB. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne?
Ja.
Es artet immer mehr aus und es ist genau wie du sagst. Man wollte nicht nach Amerika 26 hat man gesagt, wir können nicht auf dem Subkontinent bleiben.
Ja.
Und jetzt wird alles so befriedigt. Ja. Europa ist befriedigt, Afrika ist befriedigt, bis in Südamerika, schön ab nach Asien.
Guck mal, 100-Jährige, was wollt ihr denn haben? Wir haben Eröffnung, wir haben eine Riesenparty in Montevideo.
Ja.
Ein Spiel.
Eröffnungsspiel. Ja. Und jetzt sagen sie ja schon, rotierend ist dann aber 34, ist dann nämlich Asien oder Australien dran. Australien hätte übrigens auch mal eine WM verdient, da gab es nämlich überhaupt noch keine.
Ja, aber da sind jetzt Olympische Spiele.
Ja, aber Australien ist ja jetzt mittlerweile auch in der Föderation der Asiaten, aber in Ozeanien gab es noch keinen. Das wird ja, wenn, nur Australien, Neuseeland sein können, auch von dem, wo es ausrichtet. Fidschis. Ja, oder Vanuatu. Nein, aber ganz im Ernst, es ist einfach strategisch schon wieder der Teppich hingelegt und es musste 30 im Centenario sein. Punkt.
Ja. Und dann klopfst du noch ein paar WM-Stadien in Saudi-Arabien neben das Skigebiet.
Ja, genau. Asienspiele, Winterspiele.
Wir waren 27. Mhm. 27 oder 28.
So. Viel Zeit haben wir nicht mehr.
Aber
viele Themen.
Wagner der Woche.
Jetzt?
Jetzt oder? Haben wir die Nationalmannschaft noch.
Ja. Willst du noch über die Nationalmannschaft? Also über die USA-Reise haben wir hier schon gesprochen.
Vielleicht noch zu den neuen.
Haben auch die Vereinstrainer schon.
Also die neuen kann ich sagen, Behrens, gut, dass wir einen neuen ausprobieren. Andrich fordere ich schon seit ganz langer Zeit, obwohl er im Moment nicht spielt, weil Leverkusen so stark ist.
Ja.
Führig bringt Tempo rein und Hummels, wenn es nach Leistung geht, dann muss er dabei sein.
Bester Innenverteidiger im Moment. Ne?
Ganz genau.
Muss man sagen. So, Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Darf ich reden? Harry Maguire. Also, was?
Ist Ihr Zeuge, Herr Wagner. Ihr Zeuge.
Du darfst. Genau. Harry Maguire hat am Wochenende in dieser sagenhaften, typischen Man United-Nachspielzeit, sie lagen 0-1 zurück, dann McTominay mit einem Doppelschlag, das hat an Barcelona 99 erinnert. Warum habe ich Maguire geholt? Er hat dieses Tor, das 2-1 vorbereitet, mit einem super stabilen Kopfball gegen drei Gegner.
Ja.
Und ich finde, was Harry Maguire aushalten muss auf der Insel, das sprengt alle Dimensionen.
Ja.
Also, was der nachgeworfen bekommt, das ist auch wirklich, also es ist bodenlos.
Ja.
Und wenn du auch siehst, wir haben ihn zusammen gesehen in Katar, wie er gegen die Franzosen gespielt hat.
Also.
Der spielt für England super Turniere.
Ja.
Das ist das allerletzte, wie mit dem umgegangen wird.
Ja.
Der beschwert sich nicht, der stellt sich auf den Platz, der spielt und der bereitet so ein Ding vor. Da ziehe ich wirklich den Hut vor.
Ich war, was der aushalten muss.
Das ist abartig.
Ich habe mich total gefreut, dass du den gestern gewählt hast.
Ja.
Weil Harry Maguire, also ich habe das, eigentlich habe ich es noch nie erlebt bei einem Fußballer, der öffentlich so zur Witzfigur und zur Lachnummer degradiert wurde.
In sozialen Netzwerken, was da an Zusammenschnitten läuft, das ist ekelhaft.
Also wenn der da einmal reinguckt, dann weiß ich nicht, wie der in den Tag kommt oder durch den Tag kommt.
Und nur weil er damals so viel Geld gekostet hat, natürlich sieht das nicht elegant aus, aber der ist höchst seriös, der gibt immer alles und der macht Fehler, alles gar keine Frage.
Ja.
Aber was da eine Hetzjagd läuft, das ist ekelhaft.
Und er hat einen wunderbaren Tweet verfasst im Anschluss, ich weiß nicht, ob du das weißt, weil die Tore fielen natürlich in Fergie-Time, hat man früher gesagt.
Ja.
Und das Spiel fand statt am Tag nach dem Ableben der Frau
von Alex Ferguson,
ja.
Katie.
Ja.
Und er hat dieses Tor Ferguson gewidmet und Fergusons Familie gewidmet und viel Kraft gewünscht.
Das passt eigentlich.
Also das ist
Gänsehaut.
Wirklich, das ist wirklich Gänsehaut. Und ja. Deshalb Harry Maguire. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was das Problem ist. Er hatte ein paar irdische Momente in den letzten Jahren, immer mal wieder. Aber sie haben halt einen gesucht. Ne? Mhm. Und das wurde halt einer gesucht, an dem die Krise von Manchester United genau. festgemacht wurde.
Genau.
Und er war der teuerste Abwehrspieler. Er ist ja immer noch einer der teuersten.
68 Millionen.
Aber er war eine Zeit lang der teuerste Abwehrspieler aller genau. Zeiten. Und musste dann und wurde für alles herangezogen.
Und vor allen Dingen in ganz England ja aus.
In ganz England.
Und das, obwohl.
Es war so ein bisschen vergleichbar mit Beckham 98.
Genau.
Nach der roten Karte gegen Simeone.
Aber das, obwohl er zwei richtig gute Turniere mit England gespielt hat, die einmal total. Mit Halbfinale und einmal mit Finale.
Absolut.
Und deshalb verstehe ich es noch viel weniger. Mhm. Ne?
Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du ihn genommen hast, weil ich finde, alle sprechen immer über das Thema Mobbing und sowas.
Ja.
Das ist Mobbing in einer unfassbar großen Öffentlichkeit. Der wird einfach komplett fertig gemacht.
Das ist Mobbing in einer neuen Dimension.
Ja.
Das habe ich noch nie, bei einem Fußballer oder bei einer öffentlichen Person so erlebt wie bei ihm.
Und dass da auch keiner mal aufsteht und sagt, ich meine, Southgate nominiert den, egal was ist, aber finde schon echt brutal, muss ich sagen. Ja.
Vielen Dank dafür. Der Schmidtchen der Woche ist Thomas Wagner.
Oh, danke schön.
Oh, ja.
Das gab es aber auch selten.
Ja, gab es noch nie.
Also. Das nach 54 Minuten trotz Krankheit. Danke, lieber Timo.
Tino. Kein Ding, Tom.
Tony. What's up, Tony?
Unser früherer Chef. Tony.
Tino. Wir haben jetzt noch zum Abschluss, wir haben eine unfassbare Themenlage, ne? Also das ist,
ich hätte echt noch Bock jetzt.
Wir haben ja auch noch ein bisschen was.
Wir haben kein Geld mehr für euch
unbearbeitet liegen lassen. Aber Gott sei Dank geht der nächste Woche weiter. Erbsensuppe für den Herrn. 1000 Pferds, rote Gold und eine Gulaschkanone vor. Die stillen Stars von Saudi-Arabien.
Stille Stars aus Saudi-Arabien.
Heute Ibrahim Sayed, also stiller Star to be, sagen wir mal. Ibrahim Sayed ist Schlussmann der Schießbude der Liga. Bei Al-Hassem steht er im Tor. Seit zwei Partien hat er Ayman Damen abgelöst, tunesischer Nationalspieler, der mittlerweile auf der Bank schmort. Allerdings noch ohne Effekt. Ibrahim Sayed, 2 Spiele, 7 Gegentore. Das ist natürlich ein Brett. Und nichtsdestotrotz ist Ibrahim Sayed ein guter Mann, guter Junge. Hat ein bisschen Pech im Moment.
Okay. Meinst du, er kann sich noch fangen? Oder?
Wir werden das beobachten. Okay. Also Ibrahim Sayed haben wir auf dem Zettel, auf jeden Fall. Weil es eigentlich ein, oder, Timo?
Sehr guter Mann. Ich meine, die haben jetzt gegen Al-Tawo gespielt und dann gegen Damaz. Ne?
Und da kann gegen Al-Damaz 4, ne?
Ja.
Damaz FC.
Ja.
Ja. FC hat er natürlich 4 Stück. Hat er natürlich 4 Stück bekommen.
Aber gut. Auch bei Flanken und so. Kommt gut raus.
Bei Ayman Damen hat nichts mit Finn Damen zu tun, ne?
Nein. Ayman Damen ist tunesischer Nationaltorhüter. Aber den hat er jetzt schon mal verdrängt.
Ja.
Weil der
musst du jetzt auch mal schaffen.
Der hat das ganze Paket jetzt, vorher. Ne? Der schmort auf der Bank. Das war die Glanzparade für diese Woche. Thomas Wagner, bist du nächste Woche wieder da?
Ja, ich bin nächste Woche da.
Tata!
Das heißt dann 4-5 gegen Buschmann.
Wo ist der Buschbaum?
Er hat um einen Tausch gebeten. Und wenn der Meister um einen Tausch bittet, ja, wer sind wir denn dann? Ne?
Absolut. Danke, Thomas Wagner. Danke, Timo Schmidtchen.
Danke, Wolf.
Bis nächste Woche. Danke, sportlich Wolf. Bleiben und tschüss.
Ein bisschen Paloma, ein bisschen Hallo, heute Nacht irgendwo. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma.